Jetzt weiß ich nicht, ob ihr heute Morgen Losung gelesen habt, ob ihr überhaupt so Losungsleser seid, aber das war heute Morgen schon eine Freude, als ich dann noch beim kurzen Frühstück, das ich mit meiner Frau genießen durfte, dann die Losung entdeckt habe, die genau auch das ausdrückt, was mir am Herzen liegt für heute Morgen als Abschiedswort. Da war aus dem Johannes 20, Vers 21, wo der auferstandene Jesus spricht. Und der auferstandene Christus sagt zu seinen Jüngern: Friede sei mit euch, denn dazu bin ich gekommen. Das ist mein Auftrag gewesen, Frieden zu schaffen, Frieden zu vermitteln. Martin Mohr hat immer gesagt: Daniel, alles wird gut. Das ist so sein Satz: Alles wird gut. Und das ist eigentlich das, was Frieden meint. Jesus sagt: Alles wird gut. Friede sei mit euch. Und dann aber heißt es weiter: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 20, Vers 21. Diesen Frieden, den ich euch schenke, mit dem sende ich euch auf den Weg, denn mein Vater hat mich auf den Weg gesandt, um Frieden zu schaffen, und ich sende euch jetzt, so wie mein Vater mich gesandt hat, sende ich euch, um genau diesem Frieden in dieser Welt zu dienen, für den ich gekommen bin. Ein wunderbares Wort, und unter dem möchte ich heute Morgen einfach auch so ein Sendungswort uns mit auf den Weg geben nach diesen Tagen. Und es ist eine Mündung auch aus dem Thema, das wir in diesen Tagen angeschaut haben. Und ein allererster Punkt heute Morgen ist für mich dieser Gedanke, dass wir haben gesehen, Jesus in die Mitte gezielt hat, da will er hin. Wir haben gefeiert, dass er dort angekommen ist. Wir haben gefeiert, dass er im Zentrum dieser Welt angelangt ist, dass er mit dem Kreuz das Zentrum dieser Welt markiert hat. Und wir haben gestern darüber gesprochen, dass er aber auch in das Zentrum unseres Lebens hineinkommen möchte, dass er in unserem Leben wohnen möchte. Also Jesus im Zentrum von allem, wie wir gerade gesungen haben, das möchte ich jetzt voraussetzen, dass wir da angekommen sind. Darum geht's. Aber ihr Lieben, auch da sind wir noch nicht am Ende. Denn Jesus will nicht nur in die Mitte hinein, er will aus der Mitte auch wieder heraus. Er will aus der Mitte wieder heraus, deshalb Inside Out heute Morgen. Er will nicht nur hinein in mein Leben, er will aus meinem Leben auch wieder hinaus, um die Menschen zu erreichen, um sich zu verschenken durch mich, durch uns. Und das ist heute Morgen das Thema, und das möchte ich uns ganz kurz ein bisschen auch veranschaulichen, denn da mündet auch Jesus in seinem Auftrag nach Ostern. Matthäus 28 ist uns allen gut vertraut. Matthäus 28, wo dann der Auferstandene seinen Jüngern begegnet und sagt: Mir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf Erden. Er sagt damit das, was Paulus nachher sagen wird: Alle Knie werden sich vor mir beugen, entweder jetzt oder später. Aber es wird sich jedes Knie beugen vor mir, jede Zunge wird bekennen, dass ich Kyros bin, der Herr, sagt der Auferstandene Christus. Und dann den nächsten Teil des Verses, den liebe ich dann. Darum gehet. Darum gehet, weil ich bin, wer ich bin. Gehet hinaus, und so sendet Jesus dann seine Jünger. Wir wissen das. Das ist ein Doppelpunkt nach Ostern, mit dem Jesus seine Jünger sendet. Und dieser Doppelpunkt, der macht sich auch dann fest in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da greift dann der Lukas noch einmal auch das Evangelium auf. Er schreibt eigentlich diese Geschichte fort. Es ist so diese Ostermontagsbotschaft. Ostern, ja, aber dann ein Doppelpunkt. Das geht weiter. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8, da finde ich ein sehr schönes Wort, das auch unser Thema fortführt, wo Jesus seinen Jüngern sagt: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, ihr werdet das, was ich bin und für euch getan habe, bezeugen, dafür sende ich euch. Und dann sagt er, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Erde. Ihr Lieben, ist das nicht ein schönes Bild? Er sagt, hier haben wir gerade das Zentrum des Kosmos markiert, ein Stück weit, zu Ostern in Jerusalem. Im Zentrum der Welt haben wir das zentrale Geschehen geschaffen, Frieden geschaffen, und jetzt von Jerusalem aus konzentrische Kreise hinaus. In konzentrischen Kreisen aus der Mitte heraus geht das in die Welt. Das finde ich wunderschön. Und so wirst du auch in der Apostelgeschichte sehen, dass sich das Zeugnis der Jünger konzentrisch aus dem Zentrum in Jerusalem hinausbewegt in die Welt. Deshalb ist Jerusalem auch das Zentrum der Weltmission. Von da aus ging alles aus. Jesus will aus der Mitte, in die er hineingekommen ist, auch wieder hinaus. Das ist jetzt äußerlich geografisch, aber das ist ja noch ganz anders auch zu verstehen. Wir haben gesagt, Jesus ist Mitte meines Lebens geworden. Und wisst ihr, wenn Jesus in dir lebt und in dir und in mir, wo ist dann die Mitte der Welt? Da, wo Christus ist. Das heißt, aus dir heraus will Jesus konzentrische Kreise ziehen. Wo immer dein Jerusalem ist, wo immer du zu Hause bist, sagt Jesus, ich will, dass du Zeuge bist, und zwar in einem wachsenden Ausmaß. Daniel, du bist das Epizentrum meines Zeugnisses und jeder andere auch. Ich habe ganz viele Zentren dieser Welt, sagt Jesus, und überall bin ich in der Mitte dieses Lebens und aus diesem Leben will ich heraus. Und ich will euch sagen, warum ich das sagen darf, weil das die Schrift sagt. Kolosser waren wir schon, in Kolosser haben wir unseren großen Text gehabt. Diese Tage, Kolosser 1, haben wir diesen Text gehabt. Wir können nicht groß und zentral über Jesus denken, haben dann nachher gesehen, dieser Jesus kommt in die Mitte meines Lebens, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann wird im Kapitel 3 im Kolosserbrief wird gesagt, dass dieser Christus mein ganzes Leben bestimmen soll. Da war mal gestern. Alles, was ihr tut mit Worten oder Werken, lasst es mit Jesus, für Jesus geschehen. Lasst also Jesus im Mittelpunkt eures Lebens sein. Kapitel 3 war gestern und Kapitel 4 ist heute. Und Kapitel 4, da lesen wir Kolosser 4, ich sage so ein paar Verse, lese ich mal ab Vers 2, will aber dann eigentlich zu 5 und 6. Kapitel 4, Vers 2, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Übrigens ein Mottovers für mich, für unsere Arbeit bei Vivid. Und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Damit ich es offenbar mache, wie ich es euch sagen muss. Und jetzt kommt Vers 5. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die wo sind? Draußen. Und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt. Eine tolle Mischung. Freundlich, aber gewürzt. Also nicht harmlos. Freundlich, aber nicht harmlos. Dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Ihr seht die Linie, ja? Im Kolosser, die Paulus zieht. Christus in die Mitte dieser Welt, in die Mitte meines Lebens und aus der Mitte meines Lebens wieder heraus in diese Welt. Offene Räume, seid bereit, Antwort zu geben. Das ist Kolosser und ich gebe euch ein zweites Wort dazu. Das ist ein Wort, das uns bei Vivid in Bozen über die letzten Monate wichtig geworden ist. Und das haben wir auch neulich in einem Vivid-Gottesdienst in der FCG hier in Meran als Thema gehabt. Im 1. Petrus 3, Vers 15. Das Gleiche in Grün, das Gleiche, was wir gerade im Kolosser gesehen haben, sehen wir hier jetzt im 1. Petrus 3, 15. Und das ist ja auch in Bozen unser Motto bei Alive. Wir nennen uns dort nicht Vivid, sondern Alive, weil wir die Angebote auf Englisch durchführen. Aber ist das Gleiche nur auf Englisch. Es geht um den lebendigen Christus. Aber da haben wir 1. Petrus 3, Vers 15, ein wunderbares Wort zu unserem Thema. Inside Out. Heiligt aber den Herrn, Christus, in euren Herzen. Inside. Sorgt dafür, dass der Herr in eurem Leben Zentrum und Herr ist. Dass er in der Mitte eures Lebens regiert. Dass er die Bewertungen vornehmen darf. Dass er die Entscheidungen treffen darf in eurem Leben. Dass er die Schaltzentrale eures Lebens ist. Heiligt Christus, das ist euer allererster Auftrag. Heiligt Christus, sorgt dafür, lasst zu, dass Christus Herr ist. Wo? In der Mitte eures Lebens, in euren Herzen, in Zeit. Und dann aber der zweite Teil des Verses. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. ja, ihr habt Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, haben wir gesehen. Aber Menschen werden jetzt wissen, was ist denn das für eine Hoffnung? Das Spannende ist jetzt ja hier, es heißt, seid alle Zeit bereit, Antwort zu geben. Das heißt nicht, gebt einfach ständig Antworten, sondern seid bereit, Antworten zu geben, wenn euch jemand fragt. Und da kann man sich auslassen, ich will die Predigt vom Sonntag nicht wiederholen, aber das Prinzip, was mir wichtig geworden ist, dass wir so leben sollen, dass Leute fragen. Dass wenn Christus in unserem Herzen Herr ist, die Leute ins Fragen kommen. Und die wollen diese Hoffnung, die sie spüren, wollen sie verstehen. Ihr Lieben, aber zunächst mal müssen sie auch in unserem Leben Hoffnung erleben. Müssen sie Hoffnung spüren in unserem Leben. Und dann sollen sie kommen und sagen, was ist das bei dir? Und dann sollst du wissen, was zu antworten ist. Und wir haben uns bei Alive auch die Aufgabe gestellt, dass wir Fragen sammeln aus den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft. Die haben wir gesammelt und jetzt sind wir dabei, dass wir uns zurüsten wollen, auch Antworten zu geben, wenn Leute uns fragen. Aber der erste Job ist erstmal so zu leben, dass Leute uns fragen. Und wenn Leute nicht fragen, halt besser den Mund. Halt besser den Mund. Wir sollten keine Fragen beantworten, die nicht gestellt worden sind. Und wir sollten auch gut zuhören, welche Fragen das sind. Ich glaube, ihr Lieben, dass wir Christen sehr schlechte Zuhörer sind. Sehr, sehr schlechte Zuhörer. Jesus in uns will zuhören, will Fragen kennen und dass wir dann auch diese Fragen beantworten. Aber was ich sagen will in dem Ganzen ist, was sagt Jesus? Ich komme in die Mitte, aus dieser Mitte will ich heraus, aus Jerusalem in die Welt, Daniel, aus deinem Herzen, auch in deine Umwelt. Ich will aus der Mitte hinaus. Das ist die erste Botschaft. Ein Vergleich nochmal auch in der Heiligen Schrift. Wenn ihr jetzt schaut im Alten Testament, es gibt einen Unterschied, wenn es um Mission geht, zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Wie lief Mission im Alten Testament? Outside in. Israel war das Inside, war die Mitte und Gott hat gesagt, jeder von außen soll jederzeit dazukommen können. Israel, seid offen, jeder darf unter meinen Bedingungen gern zum Teil des Volkes werden. Und es war kein Sendeauftrag da, es war ein Auftrag, offen zu sein für jeden, der kommt. Ihr Lieben, das ist ein Unterschied zum Neuen Testament. Mission im Neuen Testament läuft anders. Im Neuen Testament läuft Mission so, dass wir aus der Mitte hinausgehen, geht also und sucht die Menschen. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe das Gefühl, dass wir als Gemeinden oft alttestamentlich Mission betreiben. Wir warten, bis sie endlich kommen. Das ist alttestamentlich, ihr Lieben. Das ist nicht Neues Testament. Neues Testament heißt, geht. Verlasst eure Komfortzone. Verlasst eure Gemeinderäume. Da draußen sind die Menschen, die erreicht werden wollen. Wartet nicht, bis sie kommen. Dass natürlich unsere Gottesdienste wunderbare Gelegenheiten sind, Menschen mitzunehmen. Deshalb finde ich es auch ganz toll, dass wir das in Meran so erleben dürfen, dass die Gottesdienste offen sind und viele auch gern sich einladen lassen. Tolle Möglichkeit. Aber ihr Lieben, wir sind nicht fürs Inside geschaffen. Wir sind dafür geschaffen, dass das, was wir in Christus haben, hinausfindet. Das ist Mission nach Neuem Testament. Sendung. Und ich möchte mit euch einfach noch mal so ein paar Streiflichter aus der Apostelgeschichte anschauen, die wir jetzt vorhin schon auch begonnen haben, aus dem haben wir schon den ersten Vers gelesen. Einfach so die Frage, okay, wie war denn das damals bei den ersten Christen? Können wir von denen ein paar Dinge lernen? Wenn wir jetzt auf unseren Weg zurückgehen, wenn wir sagen, Jesus, wir wollen, dass du aus unserem Leben auch hinausfindest in die Welt, so ein paar Beobachtungen, die ich in der Apostelgeschichte mache und die vielleicht uns auch helfen können. Aber zunächst mal ein Wort aus der Apostelgeschichte 17. Aus der Apostelgeschichte 17, Vers 6. Das ist spannend. Aus der zweiten Missionsreise des Paulus. Übrigens, die Missionsreisen des Paulus sind ja auch in diesen konzentrischen Kreisen. Jede dieser drei Missionsreisen bis hin zur vierten Romreise dann ziehen einen größeren Kreis. Der Paulus geht in konzentrischen Kreisen aus dem Zentrum in die Welt. Fantastisch. Und er kommt auf der zweiten Missionsreise nach ins schöne Griechenland Thessaloniki. Und da tut sich was, sie predigen und Gott heilt und Gott schafft Wunder. Und dann wird über sie gesprochen, nicht sehr positiv, aber mitten in der Kritik ist ein ganz großes Lob. Übrigens, das sollten wir lernen, dass unsere Widersacher auch uns eigentlich auch Komplimente aussprechen. Da, wo das, was wir sind und tun, gehindert werden will, hat jemand mir gesagt, Daniel, lerne das als Kompliment des Feindes zu verstehen. Lerne es zu verstehen als Kompliment des Feindes, weil er sieht offenbar, dass da etwas Wichtiges ist, was zu verhindern ist. Und hier auch Widersacher, die kritisieren die Christen, aber sie sagen etwas Schönes. Und das finde ich so toll. Aus dem Mund der Widersacher ein wunderschönes Zeugnis. Der Apostelgeschichte 17, Vers 6, um diesen Widerstand mal auch ein bisschen griffig zu machen, lese ich den ganzen Vers. Da schleiften sie Jason und einige Brüder vor die Oberen der Stadt und schrien, also richtig im Widerstand. Diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind jetzt auch hierher gekommen. Ist das nicht ein tolles Kompliment? Die ersten Jünger, die sind dafür bekannt gewesen, dass sie den ganzen Weltkreis erbeben lassen. Mama mia, da tut sich was. Die schaffen Veränderung. Da bleibt die Welt nicht dieselbe. Im Englischen heißt es dort, they turn, those who turn the world upside down. I love this. Und das sind die, die den Weltkreis auf den Kopf stellen, heißt. Aber eigentlich habe ich nur neuen Übersetzungsvorschlag für die englische Übersetzung. Wenn man mich je fragen sollte, was man nie tut, aber ich hätte einen schönen Vorschlag. Nicht those who turned the world upside down. Those who turn the world downside up. Die Welt wieder richtig auf den Fuß stellen, wieder in die Höhe stellen, die Welt wieder zurechtbringen. Aber das ist hier die Beobachtung aus dem Apostelgeschichte 17. Die Christen waren in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft Jesu, dafür bekannt, dass sie einen Unterschied machten in ihrer Welt. Und da, wo die Christen waren, da hat sich etwas verändert zum Guten. Nur dass der Feind das Gute ungern als gut bezeichnet. Aber wir tun dieser Welt gut, dafür sind wir da. Dass wir Christen im Namen Jesu von innen nach außen dieser Welt gut tun. Frage aber noch einmal, wie geschieht das und wie ging das damals? Was war das Geheimnis dieser ersten Christen, dass sie von innen nach außen dieser Welt verändert haben, umgekrempelt haben, würden wir auf Deutsch sagen? Und so ein paar Beobachtungen. Das Erste ist, wenn du diese ersten Christen beobachtest, dann wirst du feststellen, dass sie von einer ganz tiefen Berufung wussten. Die wussten, wozu sie berufen waren, egal wo sie unterwegs waren. Viele von denen, die meisten, waren ja keine hauptamtlichen Missionare. Das waren Leute im Alltag. Aber sie haben, egal wo sie gearbeitet haben, wo sie gelebt haben, in ihren Häusern, in allen Bezügen ihres Lebens, was wir beobachten ist, diese ersten Christen wussten ganz tief um ihre Berufung. Sie wussten um ihre Sendung. Und ihr Lieben, Mission ist nicht ein Zusatz fürs christliche Leben. Mission ist der Herzschlag des christlichen Lebens. Dafür bist du Christ, damit andere durch dich Christus kennenlernen. Punkt. Das ist ein Auftrag im Zentrum, im Epizentrum unseres Lebens. Eine Berufung. Und wenn du die ersten Christen gefragt hast, nachts um 3, wofür lebst du? Die werden aufgestanden und sagten, um Christus zu bezeugen. Und hätten weitergeschlafen. Was sagst du, wenn man dich morgens um 3 fragt, wofür du lebst? Was würdest du sagen? Aber die haben eine ganz tiefe Berufung gehabt. Sie haben gewusst, wofür sie da sind, um Christus zu bezeugen, und das ist etwas, das ich uns mitgeben möchte, ihr Lieben. Wir haben einen Herrn und der ist Herr. Er hat Autorität und Jesus nutzt seine Autorität nicht, um uns zu streicheln, um uns zu senden. Daniel, du bist mein Diener, du bist mir unterstellt und mein Job an dich ist, dass du gehst. Ich sende dich. Mache zu Jüngern. Bewege die Welt. Stelle sie auf den Kopf. Also Berufung ist das Erste, was du beobachten wirst bei diesen Jüngern, die wussten um ihre Sendung. Das Zweite ist aber, dass Jesus gesagt hatte, bevor ihr geht und jetzt in eigener Kraft schaut, die Welt zu verändern, wait. Das ist übrigens das Wort, das uns in der Bibelschule vor inzwischen fast 30 Jahren mitgegeben worden ist von unserem inzwischen schon verstorbenen Bibelschulleiter Billy Strachan. Und ich habe gerade auf Facebook, ich bin ja seit Weihnachten auch auf Facebook. Ne? Und ich habe in Facebook, habe ich jetzt doch tatsächlich in den letzten Wochen, habe ich die Gruppe meines Jahrgangs gefunden. Wir waren 180 Bibelschüler aus 35 Nationen, als ich 18 Jahre alt war, vor 30 Jahren. Ist das vor 30 Jahren schon? Unfassbar. Und dann sehe ich jetzt so die ganzen, erstens, ich sehe alte Bilder, die ich nie will, dass ihr sie seht von mir. Und ich sehe so Insider. Es ist wunderbar, das wieder belebt zu sehen. Aber eins, was durchkam, und das habe ich oft auch in meiner Verkündigung verwendet über die letzten Jahre, ist, dass Billy Strachan uns mit dem Wort entlassen hat, W-A-I-T. Christen sollten lernen zu warten. Wait. Und das ist das Erste, was Jesus hier seinen Jüngern sagt, bevor er jetzt losgeht, in eigener Kraft lospowert, W-A-I-T. Wait. Ja, worauf denn warten? Und Jesus sagt, worauf? Auf den Geist. Wartet auf die Kraft. Geht bloß nicht los, ohne dass der Heilige Geist gekommen ist. Denn es geht nur, dass Christus durch seinen Heiligen Geist in mir und durch mich sich bezeugt. Tut es bloß nie aus eigener Kraft. Immer nur aus der Kraft Jesu Christi. Und das ist das zweite Zeugnis, was wir sehen bei den ersten Christen hier. Da war Kraft drin in diesem Zeugnis, weil sie gewartet hatten auf Pfingsten, weil sie auf den Heiligen Geist gewartet hatten. Und es war dann eigentlich der Heilige Geist in ihnen, der durch sie gewirkt hat. Deshalb hat jemand gesagt, wir sollten die Apostelgeschichte umbenennen. Es ist nicht die Apostelgeschichte, es ist die Geschichte des Heiligen Geistes. Denn du siehst immer wieder, dass der Heilige Geist sendet und befähigt und redet durch die Apostel. Die Apostel sind nur die Gefäße. Also das ist das Zweite, was wir sehen bei den Jüngern. Ja, der Auftrag ist da, aber wir haben so die Tendenz, das dann auch in eigener Kraft zu machen. Nein, wir haben die Übung mitbekommen, von Jesus zu warten. Immer wieder neu Pfingsten abzuwarten. Herr, ich habe einen Auftrag. Und ich muss lernen zu warten, dass du mich befähigst dazu. Ich kann es nur in deiner Kraft tun. Jesus, tu du es durch mich. Jesus, durch deinen Heiligen Geist, bezeuge es. Komme aus meiner Mitte heraus. Rede durch mich, wirke durch mich. Das ist das Zweite. Warte auf die Kraft, die Gott versprochen hat. Also Berufung, ganz klar. Aber auch die Kraft, die muss da sein. Und diese Kraft hat sich dann ausgedrückt. Wenn du die Apostelgeschichte liest, dann wirst du merken, die haben dann nicht angefangen zu predigen nur. Die haben auch gepredigt. Und zwar haben sie Christus-zentriert gepredigt. Wenn du durchliest, du wirst merken, die haben ein Thema gehabt. Ein Thema. Aber wirklich nur ein Thema. Jesus, der auferstandene Christus. Es ist das Buch des auferstandenen Jesus, die Apostelgeschichte. Die haben nur ein Thema gehabt. Jesus, der Auferstandene, vivid, erlebt. Das ist Thema der Apostelgeschichte. Aber dann hat sich um diese Verkündigung heraus, hat sich auch eine Realität gebildet. Und das ist das, was ich so toll finde, ob du Kapitel 4 liest, wo sie vor der Sanhedrin sind, oder in Kapitel 17, wo wir waren, wo sie dann an den Pranger gestellt werden. Was da immer dazu erzählt wird, ist, dass um sie herum Realitäten entstanden, die man erlebt hat. Da war eine Kraft, die hat man gesehen. Es wurden Menschen gesund, es wurden Menschen angezogen. Die spürten eine Kraft bei diesen Jüngern und da ist etwas passiert. Ihr Lieben, diese Kraft in uns, die will auch sich ausdrücken in unserem Leben. Und das größte Wunder ist nicht, dass Menschen heil werden, so wunderbar das ist. Das größte Wunder, das die Kraft des Auferstandenen in einem Menschen bewirken kann, ist ein veränderter Mensch. Das ist das allergrößte Wunder, dass Menschen, dass Sünder zu Heiligen werden. Dass Menschen, die Jesus so entfernt sind, Jesus ähnlich werden. Das ist das allergrößte Wunder, das wir der Welt bieten können, dass Jesus an uns wirkt, uns verändert und Leute sagen, Augenblick mal, du warst doch mal ganz anders. Es ist ein Wunder, wenn ein Mensch wie die Isabella auch sagen kann, meine Wunden der Vergangenheit, mein Hass auf Männer wurde zu einer Liebe verwandelt. Das ist ein Wunder. Und das hier ist, da waren Wunder und natürlich wirkt Gott heute durch ganz viele Wunder. Ich denke, wir sollten für unsere Mitchristen in der Verfolgung beten, aber kein Mitleid haben. Denn sie sind die, die mit uns Mitleid haben, mit unserem schwachen Zeugnis. Wir haben von den Christen in der Verfolgung zu lernen. Und was wir von ihren Berichten lernen, ist auch von dem Zeugnis, was Jesus tut, wenn mein Freund Yassir kommt und mir immer wieder neue Geschichten erzählt aus dem Nahen Osten, wie Jesus Muslime zum Glauben führt. Wie er sagt, der Islam ist nicht nur in einer großen Krise, Daniel. Im Islam schenkt Jesus eine enorme Erweckung. Und da kommt er gerade aus dem Irak, hat wieder 60 IS-Kämpfer getauft, die Jesus gehört haben. Die waren in einer Kohorte morgens und sollten ein Dorf überfallen und hören plötzlich eine Stimme, wie in der Apostelgeschichte: Ihr rührt diese Leute nicht an. Ihr geht zu dem und dem Haus und die sagen euch, wer ich bin. Und dann geht dieser Kommandant mit seiner Truppe zu dem und dem Haus und hören, das war Christus. Und sie kommen zum Glauben. Und Yassir ist gerade da und darf als Gastpastor die Ehre haben, diese 60 IS-Kämpfer zu taufen. Und er sagt, Daniel, so wirkt Jesus. Apostelgeschichte live heute, das passiert immer noch, dass Jesus den Himmel auftut, dass Jesus Zeichen und Wunder schenkt. Er hat die gleiche Kraft wie damals. Und er muss es nicht überall gleich tun. Ist auch ein Bezug dazu auch, das ist ganz interessant, wenn man das studiert, dass da, wo ein Zugang zur Heiligen Schrift ist, da nimmt der Zugang Gottes durch Wunder ab. Dass oft auch sein Zugang über Wunder etwas ist, um die Menschen hinzuführen zu dem großen Wunder und der großen Offenbarung, das ist die Schrift. Und zu dem Maß, wie Menschen die Schrift kennen und verstehen, nimmt Jesus auch seine Wunder oft zurück. Weil er sagt, das größte Wunder ist hier, dass ihr mit der Schrift lebt. Aus der Schrift kommt der Glaube. Aber wenn die Schrift nicht bekannt ist, wenn Menschen, ich habe heute eine Studie gehört, auch von Freunden von uns, die sehr viel unterwegs sind als Pastoren und Lehrer in der Welt und sagen, wir haben ganz viel mit Analphabeten zu tun. Wir unterrichten Pastoren, das sind Analphabeten. Wie willst du Pastoren unterrichten, die nicht einmal das Wort lesen können? Und da muss Gott mit Zeichen und Wundern auch wirken. Aber zu dem Maß, wie Menschen die Schrift lesen können, nimmt Jesus oft auch seine Wunder weg. Also wir sollten ihm nicht sagen, er muss hier genauso arbeiten wie dort. Aber er arbeitet mächtig. Ja? Er kann es und er tut es. Und das ist das, was wir auch beobachten. Die Apostelgeschichte war voll mit Wundern und Zeichen einer Kraft, die ausging von diesen Menschen. Das ist mein Gebet, dass unser Glaube nicht nur einfach formal richtig ist. Oh Leute, die Welt hat Langeweile genug. Wir brauchen nicht einfach nur formal richtige Christen. Wir brauchen Christen, aus denen Kraft hervorgeht. Deren Leben anders ist und einen Unterschied macht. Und dann habe ich schon gesagt, dass ihre Botschaft, da wo Menschen auch dann durch Wunder und Zeichen offen geworden sind, dann auch Christus-zentriert war. Auch da wieder ein Bezug. Wie kommen Menschen zum Glauben? Auch hier in Südtirol, wenn ich das erleben darf. Wir haben heute Morgen eine Dame unter uns, wenn ich das so sagen darf, Annelies, ein Zeugnis auch aus deinem Leben. Wie ist die Annelies zum Glauben gekommen? Aus einer ganz großen Not ihres Lebens, aus Bindungen, Krankheit, wusste nicht wohin, hat eine Arbeitskollegin gehabt, die hieß Evelyn Matscher oder eine Kollegin aus dem gleichen Haus, ihr kanntet euch. Sie hat ihr empfohlen, einen Pastor aufzusuchen. Und sie kam, saß in einem Kaffeehaus und sie kam mit der Not und sagte, glauben Sie mir überhaupt? Und ich sagte, natürlich glaube ich Ihnen. Dann haben wir mit ihr gebetet und Jesus hat Befreiung geschenkt, hat Heilung gegeben. Und seitdem geht sie mit Jesus ihren Weg und wächst in Jesus und ist jeden Sonntag im Gottesdienst. Wie führt Gott heute noch Menschen zum Glauben? Durch Wunder und Erfahrungen, ja. Aber dann geht es darum, dass eine Annelies und viele andere nicht bei diesen Wundern stehen bleiben. Übrigens, ihr Sohn durfte 2 Jahre später Befreiung erleben, der Stefan. Der wollte das auch. War aber noch nicht fertig. Gott hat ihn vorbereitet. Und letztes Jahr im Sommer war es soweit. Und er hat körperliche Heilung erlebt, er hat geistliche Befreiung erlebt. Und er geht mit Jesus seinen Weg. Aber was ist das? Jesus schenkt oft erstmal auch Krafterweise und dann aber will er sie weiterführen ins Wort und in ein Verständnis dessen, worum es geht. Und das ist Christus allein. Also das sieht man bei den ersten Aposteln hier. Und das ist Botschaft heute Morgen. Aber in dem Ganzen ist noch eine weitere Botschaft, die ich uns auch mitgeben möchte. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Apostelgeschichte 1, Vers 8 und Kapitel 8, Vers 1. Lässt sich gut merken. Apostelgeschichte 1, Vers 8 ist der Auftrag, geht, werdet meine Zeugen in konzentrischen Kreisen. Das Interessante ist jetzt, dass dann die ersten Kapitel, aber die Leute bleiben. Die bleiben in Jerusalem. Die ersten Kapitel der Apostelgeschichte spielen in Jerusalem. Und du fragst dich, warum gehen sie nicht? Kapitel 8, Vers 1, muss Gott ein bisschen nachhelfen. In Kapitel 8, Vers 1, das ist so schön, 1, Vers 8 und 8, Vers 1 gehören zusammen. 8, Vers 1, da hilft Gott ein wenig nach. Und da lesen wir, da kommt es gerade aus der, da ist noch der Saulus, noch der Paulus, noch der Saulus. Saulus aber hatte gefallen an seinem Tode. Es geht gerade um die Steinigung des Stephanus. Es geht um Verfolgung. Und dann geht es weiter. 8, Vers 1b. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Und da zerstreuten sich alle in die Länder. Und jetzt hört gut zu. Judäa und Samarien. Ach wie. Die leben ihren Auftrag. Sie gehen aus Jerusalem heraus nach Judäa und Samarien. Das Interessante ist aber, dass sie nicht freiwillig gehen. Das Interessante ist, dass Gott Umstände zulässt und diese Umstände jetzt dazu werden, also zum Instrument werden dafür, dass dieser Auftrag gelebt wird. Jesus sagte, ihr werdet meine Zeugen sein. Jerusalem, Judäa, Samarien bis an die Enden der Erde. Was er ihnen damals noch nicht gesagt hat, ist, dass das mit Verfolgung zusammenhängen wird. Das wird unbequem werden, aber ich werde Verfolgung zulassen, Widrigkeiten zulassen und diese Verfolgungen werden ein Motor sein für euer Zeugnis. Und wir sehen dann, dass die Verfolgung in Jerusalem, die dann einsetzte, massiv einsetzte, ein Motor wird zur Mission. Und dann gehen sie und dann gehen die aus Jerusalem raus, gezwungenermaßen, und bezeugen ihren Jesus da draußen. Und so sorgt wer wieder für Mission? Jesus, durch seinen Geist, indem er auch Umstände zulässt. Und hier sind es Verfolgungen, hier sind es Widerstände, aber es können auch Widrigkeiten sein. Und ich habe das unter diese beiden Worte für mich gestellt. Umstände, die wir Widrigkeiten nennen können oder Widerstände. Beides nutzt Jesus dazu, dass wir unseren Auftrag leben. Und wir können bei den Umständen, bei den Widrigkeiten mal anfangen. Das sind doch, was qualifiziert einen widrigen Umstand, dass wir uns den nie gesucht hätten? Das kannst du so definieren. Dinge, Erfahrungen deines Lebens, die du dir nicht gesucht hättest, aber von denen du nicht abkannst, die einfach zu deinem Leben gehören. Und da hat jeder von uns seine Geschichte zu erzählen. Dinge, die du dir nicht gesucht hättest, aber in denen du drinstehst. Weißt du was? Das können Motoren sein für deinen Auftrag. Das will Jesus nutzen. Deine Widrigkeiten, auch die Widerstände, gerade da, wo wir denken, Mensch, wir müssten Jesus doch besser weitergeben können und immer werden wir gestört. Wisst ihr, dass Jesus uns lehrt, im Widerstand zu wachsen? Spätestens, wenn ihr Nehemia lest, versteht ihr das? Die Mauer baut sich in einer Rekordzeit, ausgerechnet im Widerstand. Und mein Freund hat mich gelehrt, dass man als Christ im Widerstand wachsen kann beim Segeln. Er hat mich gelehrt, dass wir gegen den Wind segeln können. Und er hat mich gelehrt, dass das nur so geht, indem wir den Gegenwind mit dem Segel einfangen und gegen den Wind kreuzen. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis des Christen, dass wir gegen den Widerstand der Widrigkeiten oder der Anfechtungen kreuzen. Kreuzen und nach vorne kommen. Wir fangen den Widerstand ein. Und das ist das Geheimnis, dass Jesus Verfolgung nutzt, um seine Kirche zu bauen. Ihr Lieben, wenn da gestern 4 oder 5 Kirchen in Sri Lanka bombardiert worden sind, das ist furchtbar zum Ostersonntag. So viele Tote da sind, das ist katastrophal. Aber Jesus wird es sich nicht nehmen lassen, das zu nutzen, um seine Kirche wachsen zu lassen, weil er lebt. Das hat er immer schon so getan. Das wird er bis zum Ende tun, dass er solche Katastrophen nutzt zu seinen Gunsten. Man hat immer schon gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das ist so, weil Jesus Herr ist, weil er den Widerstand einfängt. Und ich muss bei dem Punkt hier, bei dieser Beobachtung, bei den Aposteln, muss ich denken an unsere Flüchtlinge. Was macht Jesus mit dieser, wir nennen es oft Flüchtlingskatastrophe, ich finde das noch keine Katastrophe, das ist eine Realität unserer Welt. Da gibt es viele andere Katastrophen. Katastrophal ist der Grund, warum sie fliehen müssen. Ja, aber sie müssen oft fliehen. Aber ihr Lieben, das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich möchte kein Politiker sein in der heutigen Welt. Es ist absolut ein Problem. Aber wisst ihr, was Jesus tut? Er nutzt diese Umstände, diese Nöte zur Mission. Und deshalb diese unendlich vielen Muslime, die zum Beispiel kommen als Flüchtlinge oder als Migranten. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein mobiles Missionsfeld. Ein mobiles Missionsfeld. Ihr Lieben, wir brauchen nicht mehr gehen. Sie kommen! Sie kommen schon zu uns! Altes Testament, wir sollten schon auch gehen. Aber sie kommen! Also, aber dieses mobile Missionsfeld, Jesus schickt uns Leute, die wir mit Jesus erreichen können. Wir können uns viele Kosten sparen. Wir erreichen einflussreiche Leute oft nicht so gut, wie wenn wir hier Flüchtlinge erreichen und die das in ihren Familien streuen, ihren Stämmen. Ihr Lieben, Jesus ist dabei, diese Flüchtlingsthematik zu nutzen zum Aufbau seiner Kirche. Und wisst ihr, wenn ich die Armut unserer Kirchen sehe, hier im Westen, glaube ich sehr daran, dass das Gnade ist, dass viele auch nicht als Missionsfeld, sondern als Missionare kommen. Und ich habe oftmals meinen schwarzen Freunden gesagt, Italien, Südtirol braucht euch. Lebt euren Auftrag. Ihr seid von daheim entwurzelt, ihr seid jetzt hier, aber ihr seid hier mit einer Sendung. Ihr seid hier, weil Jesus sich durch euch verschenken möchte an unsere Leute hier. Lebt eure Sendung hier bei uns. Das ist mein Wort an Sie immer wieder. Ich will Sie auch bestärken in Ihrem christlichen Zeugnis und Ihnen sagen, Sie werden von Jesus gebraucht. Auf eine Weise, die sich keiner je gesucht hätte. Sie sind oft genug auch enttäuscht von dem, was Sie hier vorfinden. Aber wenn Sie darin Ihren Auftrag finden, finden Sie auch Würde. Also die Botschaft an dich und mich in dem ist auch, wie immer die Umstände sind, in die du jetzt auch zurückgehst, in denen wir uns oft auch vielleicht auseinandergerissen fühlen oder auch begrenzt fühlen, lebe das als einen Auftrag, sieh das als eine Chance an, Jesus will aus der Mitte in die Welt.